Assim.
Nachrichten auf Englisch und Deutsch, politische und kulturelle Beiträge zum und vom asiatisch-pazifischen Raum, Aktuelles und Hintergründe zu den gesellschaftlichen Konflikten, den vielfältigen Entwicklungen und den Schweizer Verknüpfungen von der oft verdrängten und für viele unbekannten anderen Hälfte der Welt.
Ihr hört Asin, Stimmen aus dem Asia-Pazifik-Raum vom 24. März auf LoRa 104,5 MHz. Nach den Kurznachrichten beginnen wir mit einem Bericht zu Japan. Am 9. Februar fand in Fukui ein AKW-Unfall statt. Dazu und zur Situation der japanischen Atomindustrie mehr. Einen Beitrag zu den Wahlen in Bangladesch. Was für eine Bedeutung haben sie? Schwerpunkte haben wir heute zu Indien. Zwei Berichte, der erste zu Kerala, zur speziellen Situation in diesem südlichen Bundesstaat und insbesondere die der marxistischen Regierung. Der zweite Bericht zum Wahlkampf in Indien. Weiter hört ihr einen Beitrag zu Thailand. Am 23. Februar wurde die gewählte Regierung in Thailand von den Militärs gestürzt. Dazu Hintergründe zur Situation im Land mit einem Bericht und einem Interview mit einer Thailänderin. Abschließen werden wir mit einem Medienrückblick. Und nun, wie gewöhnlich, im Asin zu den Kurznachrichten auf Deutsch.
Philippinen, Nordluzon. Militär massakriert und hungert Zivilbevölkerung aus. Die Militärs behaupten während einer monatelangen andauernden Militäroffensive mit intensiven Luftangriffen eine 250 Personen starke Guerilla-Einheit im Maraktal Kalinga-Paya ausgelöscht zu haben. In Wirklichkeit hat die Armee mindestens 156 bis zu 500 Pfund schwere Bomben auf die Dörfer des Maraktals abgeworfen, die Häuser und Felder der Leute zerstört, die Tiere und Menschen ermordet und die Überlebenden zur Flucht in die Wälder gezwungen, wo die Menschen Hunger und Epidemien ausgesetzt sind. Das Tal wird vom Militär hermetisch abgeschlossen, Hilfsdelegationen wird der Einlass verweigert und die mit der Begründung, es gebe keine Zivilpersonen mehr im Tal. Einem Hilfskonvoi gelang es, in das Tal zu gelangen. Sie berichten, bis jetzt seien mindestens 86 Leute gestorben, davon 74 Kinder, die an Hunger und einer Masernepidemie umgekommen sind. Die anderen Leute wurden von den Bomben getroffen. Und gleich nochmals Philippinen, 50.000 fordern Aquinos Rücktritt. Zum 5. Geburtstag des Marcos-Sturzes und des sogenannten EZA-Aufstandes, der Aquino an die Macht schwemmte, haben 50.000 Leute in Manila gegen das Aquino-Regime demonstriert. Unter den Demonstranten und Demonstrantinnen befanden sich viele, die seinerzeit Aquino unterstützten. Sie sagten, Aquino habe den Geist des EZA-Aufstandes verraten und fordern ihren Rücktritt. Zur Demo aufgerufen hat der People's Caucus, ein Zusammenschluss von 200 Oppositionsorganisationen.
China. Das Budget für 1991, das nächste Woche dem Parlament vorgelegt wird, zeigt wahrscheinlich ein Defizit von 8,9 Billionen Yuan. Das sind 1,7 Billionen US-Dollar. Auch das Defizit für 1990 übersteigt wahrscheinlich die budgetierte Summe, die hinzugefügt wurde. China ist gezwungen, ein Drittel aller Ausgaben bereitzulegen, um seine nicht konkurrenzfähige staatliche Industrie und die Subventionen für Nahrung, Wohnen und andere Kosten der Arbeiterinnen und Arbeiter zu erhalten. Es wird erwartet, dass dieser Anteil noch steigt. Ein chinesischer Offizieller meint dazu, wir hatten wenig Erfolg, die Erhöhung der Subventionen zu verhindern, um die soziale Stabilität nicht zu gefährden. China versucht, die Inflation unter Kontrolle zu halten, teilweise aus Angst vor neuen Unruhen, wie die Straßenproteste, die im Juni 1989 durch das Militär niedergeschlagen wurden. Diese Unruhen zielten darauf, die politische Umstrukturierung zu beschleunigen, aber auch die Erhöhung der Preise von 1988 und 1989 trugen zu den Protesten bei. Südkorea. Eine Tochtergesellschaft von Doosan Electronics ist verantwortlich für die Verschmutzung vom Nakdok-Fluss in Südkorea. Hunderte von Tonnen von Phenol, welches Krebs verursacht, wurden in den Nakdok-Fluss geschüttet. Unter anderem produziert die Doosan-Firma Coca-Cola und Obe-Bier in Südkorea. Viele Firmen schütten ungefilterte Abfälle in die Flüsse. Es ist billiger, Bussen dafür zu zahlen, als Kläranlagen zu kaufen.
Fidschi-Inseln. Bergarbeiter von der Emperor Gold Mines und Arbeiterin der Textilindustrie auf den Fidschi-Inseln sind seit Ende Februar in Streik getreten. Sie verlangen die Anerkennung ihrer Gewerkschaften, welche bis jetzt verboten sind.
Also eine kurze technische Panne, aber wir gehen weiter mit den Kurznachrichten auf Englisch.
Northern Philippines, military massacres and starve civilian population. Military claims to have wiped out a 250-person strong guerrilla unit in Marag Valley, Kalingapayo, during a month-long offensive using massive airstrikes. In reality, the military has dropped at least 156 500-pounder bombs on the village of Marag Valley. They destroyed the houses and the fields of the people, killed them and their animals. The survivors were forced to flee into the forest, where they are subjected to starvation and epidemics. Delegations bringing humanitarian help were refused entry to the valley by the military. They said that there are no more civilians living there. One Mercy mission was able to enter Marag Valley and reported that at least 86 people were killed, 74 of which are children who died of malnutrition and a measles epidemic. Others were killed by the bombing. And again, Philippines, 50,000 demand Aquino's resignation. On the fifth anniversary of the toppling of Marcos and the so-called EDSA uprising that swept Aquino into power, 50,000 demonstrated in Manila against the Aquino regime. Among the rallies were many former supporters of Aquino who said the Aquino administration has failed to uphold the EDSA spirit. They asked her resignation. The rally was organized by the People's Caucus, an alliance of more than 200 opposition organizations.
China. The budget for 1991 to be presented to Parliament next week would probably show a deficit near the 8.9 billion yuan, about 1.7 billion US dollar, deficit estimated for last year. The 1990 deficit is likely to surpass the budget figure they added. China has been forced to earmark a third of all spending to maintain its inefficient state industry and subsidize food, housing, and other costs for workers. That percentage is expected to climb. We have had very little success in checking the rise in subsidies because of the need for social stability, said the official. China has tried to keep inflation in check, partly out of fear of renewed unrest like the street protests that were crushed by the army in June 1989. Those protests were aimed at speeding political restructuring, but surging prices in 1988 and 1989 contributed to the unrest.
A daughter company of the Doosan Electronics Company has been held responsible for pollution of the Nakdok River in South Korea. The Nakdok was polluted with hundreds of tons of phenol, a cancer-causing agent. Among other things, the Doosan company makes Coca-Cola and OB beer in South Korea. Apparently other firms are still emptying unfiltered water into the rivers of South Korea as it is cheaper to pay the fines than introduce filter systems. Fiji. Miners from the Emperor Gold Mines and workers in the textile industry in Fiji have been in strike since the end of February. They are demanding recognition of their prospective unions, which until now have been forbidden.
Der musikalische Schwerpunkt heute Abend, wir haben es schon angetönt, liegt bei Indien. Als erste Musikerin hören wir Najma, eine Sängerin aus dem Punjab. Der Punjab war unter den Briten noch eine Provinz. In der Teilung wurde aber auch die sogenannte Kornkammer Indiens zwischen Indien und Pakistan aufgeteilt. Najma versteht sich selber weder als Indrin noch als Pakistani, sondern als Punjabi. Sie singt ein Ghazal, ein Stil, der oft Liebesliedern vorbehalten wird. Die Aufnahme ist live.
Zu Japan. Am 9. Februar fand in Fukui, Japan, ein AKW-Unfall statt. Im Schatten des Golfkrieges fand der schwere AKW-Unfall in den hiesigen Medien kaum Beachtung. Die Bevölkerung von Japan spricht vom größten Reaktorunfall in der Geschichte Japans. Nichts sehen, nichts hören. So unbemerkt wie dieser beinahe GAU vom 9. Februar in Fukui wächst auch der gigantische Ausbau der japanischen Atomindustrie, die weltweit bald die größte sein wird. Die Sicherheitstechniken bleiben indes fragwürdig. Rohrbrüche im Dampferzeuger, der sogenannten Achillesferse des Reaktors, können die Betreiber in Japan wie auch in anderen Ländern nicht mehr ausschließen. Diese Risiken werden ganz bewusst in Kauf genommen. So geht man von der Unfallvorsorge zum Unfallmanagement über. Zum AKW-Unfall vom 9. Februar in der Präfektur Fukui auf der Hauptinsel Honshu, am bekannten Küstengebiet, wo am Sommer Tausende von Menschen Erholung suchen, an dieser Nordküste Japans, 80 Kilometer nördlich der Industriestadt Osaka, steht unter anderen AKWs der Druckwasserreaktor vom Typ Westinghouse, der Unfallreaktor Mihama 2. Am 9. Februar in Fukui, nach 13 Uhr mittags, meldete das Messgerät des Sekundärkreislaufes doppelt so viel Radioaktivität wie üblich. Radioaktives Wasser enthält normalerweise nur der Primärkreislauf. Was war geschehen? Die Vermutung, dass ein Rohr geplatzt war, bestätigte sich. In einem Dampferzeugerrohr des Primärkreislaufes stellte man ein Loch von 2 cm Durchmesser fest. Die Radioaktivität im Primärkühlwasser stieg an und in der Folge drang verseuchtes Wasser in den Sekundärkreislauf. Das Sicherheitsventil öffnete sich und große Mengen von radioaktivem Dampf gelangte in die Umwelt, in die Luft und das Meer. Nur mit Hilfe des Notkühlsystems konnte die Temperatur um den Reaktorkern zum Sinken gebracht werden. Dadurch wurde die drohende Kernschmelze, was in Three Mile Island teilweise und in Tschernobyl zur Katastrophe führte, verhindert. Erst nach einer Pressekonferenz der staatlichen Aufsichtsbehörde, das heißt 4 Stunden später, durfte die lokale Bevölkerung übers Fernsehen von diesem Unfall erfahren. Verständlicherweise herrschte große Empörung bei den Bewohnerinnen in und um Fukui, da sie laut Vertrag zwischen AKW-Betreibern und Stadtverwaltung sofort alarmiert werden sollten. Die Menge der frei gewordenen Radioaktivität wird von den Verantwortlichen wie so beziffert: 7 Millionen Becquerel ins Meer, so viel wie sonst von 2 AKWs innerhalb eines Jahres abgegeben werden, 5 Milliarden Becquerel an die Luft, ein Zehntel der Jahresabgabe von Mihama 2. Diese Zahlen allerdings wecken kein Vertrauen. Michael Seiler vom Darmstädter Öko-Institut meint, dass die angegebenen Werte in jedem Fall zu niedrig seien. Die Atomlobby hält weitere Informationen zurück. Angaben über radioaktive Stoffe im Einzelnen, die in die Umwelt gelangten, fehlen. Die Baufirma Mitsubishi reagiert nervös. Unbekümmert hat Japan bisher sein Energieprogramm durchgezogen. Vielleicht wird es jetzt damit vorbei sein.
Yeah.
Zur Situation der japanischen Atomindustrie. Japans Wirtschaft ist in hohem Maße von Erdölimporten abhängig. Diese Abhängigkeit der japanischen Wirtschaft veranlasst die Mächtigen Japans am unbeirrbaren Festhalten an der Kernkraft als der primären Energiequelle. Dies hat nicht nur wirtschaftliche Gründe. Vielmehr will sich dieses Land ohne eigene Rohstoffe von einem Trauma befreien, das heißt seine totale Abhängigkeit vom Energieimport. Japan mit einer Bevölkerung von 121 Millionen verfügt heute über 41 Atomkraftwerke. 12 weitere befinden sich im Bau und sage und schreibe 13 Anlagen sind bis ins Jahr 2010 geplant. Trotz allen Risiken und Gefahren, trotz Tschernobyl und auch trotz der Widerstandsbewegung, will die Regierung den Atomkreis schließen. Autark von der Treibstoffproduktion über die Wiederaufbereitung bis zur Entsorgung. So wird auch am Weiterbau des schnellen Brüters Monshu in Tsuruga festgehalten. Jährlich kommt es im Lande der aufgehenden Sonne zu rund 30 sicherheitsgefährdenden Zwischenfällen. Im Tsuruga-Kraftwerk, auch an der Nordküste Honshus, wurden 1981 56 Arbeiter durch auslaufendes Kühlwasser verstrahlt. Seit 1974 versucht die Regierung durch Subventionen den Widerstand zu brechen. Steuervergünstigungen werden an jene Städte, Gemeinde und Landkreise ausbezahlt, die durch den Bau eines neuen Atomkraftwerkes direkt betroffen sind. So werden soziale Infrastrukturen zusätzlich unterstützt, Brücken und Straßen gebaut, die wiederum zum Nutzen der AKWs und deren Betreiber sind. Dass diese Gelder auch in die Taschen derjenigen fließt, die an den regierenden Stellen sitzen, wie auch wirtschaftliche Interessen vertreten, ist nicht weiter erstaunlich. Diese Verflechtung, die Allianz zwischen Regierung, Bauunternehmen und den Stromlieferanten, zeigt sich am deutlichsten in den Präfekturen Fukui und Fukushima nördlich von Tokio, wo am meisten AKWs stehen. In beiden Präfekturen arbeiten große Elektrizitätsgesellschaften wie Kansai Electric oder Tokyo Electric, starke Bauunternehmen wie das Großkonzern Mitsubishi Heavy Industry und die regierende Liberaldemokratie LDP zusammen. Was in Japan zählt oder was auch in Japan zählt, ist wirtschaftliche Macht. Und die will nicht viel Raum für eine kräftige Gegenbewegung lassen. Doch wie sagt der Chefmanager des Nuclear Energy System der Mitsubishi Heavy Industry, Tetsuo Hineno, technische Probleme in unseren Kraftwerken gibt es nicht. Probleme haben wir nur mit der Anti-Atomkraft-Bewegung.
Soweit der Bericht zu Japan. Zwischendurch hörten wir einen klassischen Raga. Ein Raga könnte in etwa mit einem Satz in der westlichen klassischen Musik verglichen werden. Innerhalb eines Ragas herrscht immer dieselbe Struktur und derselbe Rhythmus. Jeder Raga ist für eine bestimmte Tageszeit auch vorgesehen. Wir hörten einen Abendraga, der nach Sonnenuntergang und bis es Nacht ist gespielt werden sollte. Ob das tiefste Nacht heißt oder ob die Nacht jetzt eigentlich schon angefangen hat, weiß ich nicht. Ich hoffe sehr, wir sind nicht zu spät mit diesem Raga, obwohl dies eigentlich nicht schlimm wäre und keine negativen Folgen mit sich bringen würde. Der Raga hieß Puriya und beschrieb eine im Inneren akzeptierte Verwelkung der Jugend. Wir haben nur den Anfang dieses über 30-minütigen Ragas gehört. Jetzt spielen wir euch ein Lied von der berühmten sogenannten Playback-Sängerin Lata Mangeshkar. Playback heißt, den Soundtrack für einen Film einspielen, zu dem dann die Stars bei den Tanz- und Sing-Szenen nur noch den Mund zu bewegen brauchen. Lata Mangeshkar hat am Höhepunkt ihrer Karriere bei über 50% von in Bombay produzierten Filmen den Playback-Soundtrack gesungen. Sie ist eine der populärsten Musikerinnen des indischen Subkontinents. Ihr müsst die Qualität der Aufnahme entschuldigen. Bei der Popmusik in Indien ist sie, im Gegensatz zur klassischen Musik, meistens eher mangelhaft, weil die Kassetten ja auch einen ganz armen Markt befriedigen müssen. In Bangladesch haben im Februar Wahlen stattgefunden, aus welchen die Bangladesch National Party als Siegerin hervorgegangen ist. Sie tritt jetzt das schwere Erbe an, des jahrelang von Militärdiktaturen beherrschten Bangladesch regieren zu können, ohne dass sie die ganze Macht bekommen hat. Azin hat mit Peter Meyenberg Bangladesch Desk Officer vom Kinderdorf Pestalozzi, über den Hintergrund und Ablauf der Wahlen gesprochen.
Wie verhält sich das jetzt mit den Wahlen vom 27. Februar in Bangladesch? Welches waren die hauptbeteiligten Parteien?
Ich würde eigentlich sagen, es sind vor allem hauptbeteiligte Personen, weil in der politischen Kultur von Bangladesch die Personen vor den Parteien kommen. Ich rede also von zwei Personen, von zwei Frauen. Auf der einen Seite Sheikh Hasina und auf der anderen Seite Begum Zia Khaled. Sheikh Hasina ist die Tochter des ersten Premierministers von Bangladesch, von Sheikh Mujibur Rahman. Sheikh Hasina, seine Tochter, ist heute die Präsidentin der Awami League, die in den Wahlen vom 27. Februar eine entscheidende Rolle gespielt hat. Auf der anderen Seite des politischen Lagers, also in dieser Opposition, haben wir Zia Khaled Begum, die Frau auch eines früheren Präsidenten, nämlich des Generals Ziaur Rahman, der aus der Armee kam und die Geschicke des Landes in der ersten Hälfte der 80er Jahre geleitet hat. Er wurde umgebracht von einem Konkurrenten in der Armee und auf ihn folgte dann Ershad. Die Zia Khaled ist die Witwe des Generals Ziaur Rahman und sie ist Präsidentin der Bangladesh National Party. Voilà, das sind die beiden Hauptkontrahentinnen, die im Rücken die beiden größten politischen Parteien, Oppositionsparteien haben. Dann haben sie als dritte Figur, die allerdings auf einen Nebenschauplatz zu verweisen ist, den General Ershad, den bisherigen und Anfang Dezember letzten Jahres gestürzten Staatspräsidenten, der ja ebenfalls aus der Armee kam. Das sind in etwa die Hauptkontrahenten in der politischen Landschaft. Um diese drei herum, vor allem um die Awami League herum und um die Bangladesh National Party herum, gibt es dann kleinere Parteien, die politische Allianzen für die Wahlen eingegangen sind, die aber eindeutig im Kielwasser der beiden großen Parteien segeln.
Wie ist es in Bangladesch, wenn in diesem islamischen Land zwei Frauen die Hauptkontrahentinnen in einem nationalen Wahlkampf sind?
Das ist an sich etwas Erstaunliches, wenn man eben, wie du gesagt hast, bedenkt, dass Bangladesch ein islamisches Land ist, wo die Frau noch sehr stark auf den inneren Teil, auf den häuslichen Teil des Lebens verwiesen wird und die öffentlichen Beziehungen eigentlich im Allgemeinen von den Männern wahrgenommen werden. Ein kleines Detail dazu, es ist in Bangladesch für eine Frau praktisch unmöglich, auf dem Markt einkaufen zu gehen. Das besorgen alles die Männer. Sie ist also wirklich zu Hause. Wenn wir dieses Phänomen in einem größeren Zusammenhang ansehen, dann stellen wir ja fest, dass im indischen Subkontinent, zu dem Bangladesch gehört, dieses Beispiel durchaus schon früher Schule gemacht hat. Ich kann keine eindeutige und einfach tönende Erklärung für dieses Phänomen und für diesen Widerspruch auch liefern.
Wie ist das, wenn die Politik in Bangladesch so personenbezogen gewichtet ist? Kann man überhaupt von verschiedenen Parteien sprechen? Repräsentieren die Awami League und die Bangladesh National Party unterschiedliche Strömungen oder sind das nur zwei verschiedene Blöcke einer gleichen Elite?
Beides. Es sind einerseits kann man unterschiedliche Strömungen ausmachen, also Nuancen. Dahingehend zum Beispiel, dass man, wenn man das nach unseren politischen Kriterien etwas vereinfacht einstuft, kann man sagen, die Awami Liga vertritt sozialere oder sozialistischere Anliegen und hat ein Gesellschaftsbild, das sich mehr einem sozialistischen Gesellschaftsverständnis annähert als die Bangladesh National Party. Also man könnte sagen, die Awami League ist eher links und die Bangladesh National Party eher rechts. Aber das ist dann sehr grob vereinfachend mit einer politischen Sehweise, die der unsrigen entspricht und nicht unbedingt sich mit den Tatsachen dort deckt, angesehen. Die Parteiprogramme, sofern man sie überhaupt ausmachen kann, sind wenig voneinander zu unterscheiden.
Die Demokratie selber hat ja in Bangladesch bekanntlich nicht keine lange Tradition. Wie sieht es für diese Demokratie aus?
Ich würde meinen, dass die Demokratie in Bangladesch doch Fortschritte gemacht hat, und zwar kontinuierlich, allmählich, langsam, aber eben nicht in unserem Sinne, dass im institutionellen Sinne, dass also Institutionen quasi hier die Mitsprache des Volkes verbürgen, sondern eben im Sinne einer persönlichkeitsgerichteten Wahldemokratie, wo man aber doch die Möglichkeit hat, eine Partei und also Leute an die Regierung zu bringen, zu wählen, die gewisse Anliegen vertreten und die dann auch, und zwar auch auf unterer Stufe, wieder abzuwählen, um dafür zu sorgen, dass die ersetzt werden durch Leute, die eben dann glaubwürdiger wirken. Also in diesem Sinne funktioniert die Demokratie recht weit in und den Verhältnissen entsprechend eigentlich gut.
Dann danke ich dir vielmal, Peter, für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Wir bleiben vorläufig bei der Filmy Music. Diesmal hören wir die Sängerin Suraya, die in den 50er Jahren ein Star war. Die Filmindustrie in Indien ist über 90 Jahre alt und im Zuge der Modernisierung des Landes, vor allem seit der Unabhängigkeit 1947, hat die Filmmusik nicht nur immer mehr Leute erreicht, sondern auch nie an Popularität eingebüßt. Diese Aufnahme stammt aus den 50er Jahren, kommt also wiederum ohne Qualitätsgarantie zu euch.
मत वाले तू खेल कुबार मन का सितार जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर से मन का सितार जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर से मन का सितार राही मतवाले देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल चंदा के मुखड़े पे बदली का अंचल देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल चंदा के मुखड़े पे बदली का अंचल कभी छुपे कभी खिले रूप निखार खिले रूप निखार राही मतवाले कली कली चूम के पवन कह खिला कली कली चूम के खिली कली भोरे से कहे आके मिल जा पिया मेरा कली कली चूम के दिल न सुनी कहीं दिल की पुकार दिल न सुनी कहीं दिल की पुकार कहीं दिल की पुकार
राही मतवाले जाने कब चोरी चोरी आई है बहार के मन का पिकार राजी मत रानी रात बनी दुल्हन भीगी हुई पलके बिनी बिनी खुशबू के सावर छलके रात बनी दुल्हन भीगी हुई पलके बिनी बिनी खुशबू के सावर छलके ऐसे में नैनों से नैना बुझार सदा नैना बुझार रानी मतवाली एक बार मन का किनार जाने कब चोरी चोरी आई है बहार के मन का किनार